Wohin sonst sollten wir gehen, um Lebensglück zu finden? Wohin sonst sollten wir gehen? Ich frage mich das ganz häufig, wohin ich gehen mit meinen ganzen Fragen, wenn ich Jesus nicht kennen will. Wohin sonst sollte ich gehen, um Lebensglück und Freiheit zu finden? Aber was ist denn nun unser Christsein? Freiheit oder doch eine Verpflichtung, eine Pflicht? Gehorsam, Gebote, Gesetz. Ein Thema, mit dem sich schon die Gemeinden im Neuen Testament beschäftigt haben. Ein Thema, was sich durch die Kirchengeschichte gezogen hat. Ein Thema, mit dem wir uns heute immer noch beschäftigen und nicht fertig werden. Also auch wenn ich heute dann fertig bin mit dem Predigen oder mit dem Gedankenteilen, wir werden mit diesem Thema nicht fertig sein, weil es immer eine gewisse Spannung gibt in dieser Frage. Freiheit oder Pflicht? Freiheit, Gehorsam, Freiheit, Gesetze, was ist es denn? Freiheit ist natürlich ein Wort, was wir total super finden. Freiheit, das ist ja durchaus etwas, was inspiriert, irgendwie aus Zwang rauszukommen, frei zu sein eben. Wir kennen ganz andere Länder, auch in Europa, wo die Freiheit, die wir hier leben, nicht da ist. Pflicht dagegen ist etwas, was sich eher nach Strenge anhört, ne? Und Erwartungen, Ermahnungen. Die Pflicht, du hast deine Pflicht zu tun. Und wenn man in sehr existenziell schwierigen Verhältnissen ist, kann man fast gar nichts anderes tun, als eben seine Pflicht zu tun. Und da ist vielleicht wenig von Freiheit da. Pflicht, das hört sich so an wie etwas zu tun, wo man keine Lust zu hat, geschweige denn irgendwie Spaß oder Freude. Wir kennen das sogar, dass Pflicht und Verpflichtung zu etwas sehr Zerstörerischem werden kann. Also etwas, wo wir Pflicht und Moral mit Wertigkeit verbinden. Du musst dich so oder so verhalten, du musst das oder das tun, sonst bist du falsch. Du bist falsch. Wir sind teuflisch gut da drin, einander das Gefühl zu geben, du bist falsch. Du bist nicht richtig. Es sei denn, du machst das, wie ich das will, wie ich das verstehe. Das können wir sehr gut ohne Christentum, das können wir aber auch sehr gut mit Christentum. In meiner Kinderstunde wurde ein Lied immer wieder gesungen, das eine mit einer wunderschönen Melodie daherkam. Es hat sich tief in mir eingeprägt und eingebrannt, aber einen fürchterlichen Text hat. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kennt ihr das Lied? Eine Hand. Ah, bei den Baptisten ist das genauso wie in der Gemeinschaft Stadtmission Wolfsburg. Denn der Vater in dem Himmel blickt herab auf. Da schüttelt's mich. Schüttelt's euch auch? Mann, du musst aufpassen. Du musst dich anstrengen. Du musst alles richtig machen. Denn da sitzt ein Gott im Himmel, der guckt, ob du richtig bist. Vielleicht tue ich den Menschen, die dieses Lied gedichtet haben, völlig Unrecht, das weiß ich nicht. Habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber es ist das, was wir ganz häufig machen und wo diese Grenze entsteht zwischen dieser Freiheit und der Verpflichtung. Ne? Du musst. Es ist völlig irre, was wir manchmal anderen oder uns selber auferlegen, um irgendwie richtig zu sein, dazu zu gehören. Ein kleiner Blick in die Geschichte zeigt das sehr deutlich, dass wir als Christen manchmal ein wirklich moralisches Desaster angerichtet haben, wenn wir gesagt haben, dass wir richtig sind oder richtiger sind. Ihr könnt die Geschichte durchgehen, bis heute. die Standardsachen sind so Kreuzzüge, Inquisition, Folter oder sonst irgendetwas in dieser Richtung. Das sind aber nur die Standardbeispiele. Ich glaube, wenn wir die Geschichte durchgehen, bis in unsere neuere Geschichte, bis in das, was wir heute tun, passiert uns das nicht selten. Dass wir an der Stelle, wo wir denken, richtiger zu sein, ein moralisches Desaster anrichten. Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendjemand zu verurteilen. Im Gegenteil, wir sollten diese Geschichte als deutliche Warnung an uns verstehen, dass der Grad zwischen moralischem Anspruch und moralischem Desaster ein ganz, ganz schmaler ist. Bis heute. Freiheit oder Pflicht? Das ist kein leichtes Thema. Und es wird noch komplizierter, wenn wir ja wissen, dass Freiheit eigentlich nie ohne Verpflichtung funktioniert, dass es eine Freiheit gibt, die wirklich auch zerstört oder in tiefe Löcher führt und dass es eine Art von Gewissenhaftigkeit gibt, die wir sehr wohl wollen. Also wem möchtet ihr denn eure Kinder beim Babysitten anvertrauen? Jemand, der gewissenhaft ist oder jemanden, der vor Freiheit nicht weiß, wo sein Kopf steht? Freiheit oder Pflicht, es ist nicht etwas Einfaches, es ist wirklich nicht einfach, sondern es ist etwas, worum wir immer wieder ringen müssen. Immer wieder ringen müssen. Wo ist die Freiheit, die Jesus schenken will? Und wo liegt vielleicht an einer richtigen Stelle eine Verpflichtung? Ich möchte euch dazu heute einen Text vorlesen. Ich bin mir ganz sicher, die meisten werden diese Geschichte kennen. Einen Text vorlesen, wo vielleicht ein bisschen ein Ansatz drinsteckt, Freiheit und Pflicht zu sortieren. Ein bisschen jedenfalls. Ich lese euch vor, Lukas 19, ich lese erst die Verse 1 bis 6. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und siehe doch, dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und er war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab. Ich muss heute in dein Haus zu Gast sein. Und der stieg voller Freude vom Baum herab und nahm Jesus bei sich auf. Habt ihr euch schon mal gewünscht, irgendwie die Chance zu haben, irgendwie einen Weg aus einer Situation herauszufinden, in der ihr drin steckt und man weiß ganz genau, man kommt nicht mehr raus? Kennt ihr das, wenn man etwas angefangen hat, dummerweise irgendetwas angefangen hat und aus dieser Nummer nicht mehr rauskommt? Ich würde das so gerne anders machen, aber ich kann das nicht. Ich komme da nicht mehr raus. Ich glaube, dass das ganz schnell geht, wenn man sich mit einer schnellen Lüge rausredet und dann merkt, man kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus. Oder man müsste alles offenlegen. Oder man fängt einen Streit an und kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus. Das ist wie eine Sackgasse, die immer weiter geht und immer tiefer geht. Oder wir tun etwas, was wir eigentlich überhaupt gar nicht tun wollen. Und dann kommt man da nicht mehr raus und macht einfach immer weiter, was man eigentlich überhaupt nicht will. Wenn ich nur könnte, würde ich es ganz anders machen. Wenn ich nur könnte. Zachäus ist genau in dieser Situation und der Baum davon ist letztendlich nur die letzte Station. Von dem Baum kommt er nicht wieder runter. Von dem Baum, auf den er sich gesetzt hat, aus dieser Sackgasse, aus diesem Dilemma, in dem der drinsteckt, kommt er nicht wieder raus. Die Bibel skizziert das mit nur ein paar Worten hier. Zachäus war ein kleiner Mann und die Menge versperrte ihm aktiv und absichtlich die Sicht. Und Zachäus war ein reicher Zolleinnehmer. Klein, nicht anerkannt, ausgeschlossen. Warum? Weil er so nett war? Nein, weil er ein ich sage dieses Wort nicht, war. Den konnte niemand leiden. Den wollte auch niemand, weil der jeden beschissen hat, den er irgendwie nur kriegen konnte oder auf den er sauer war oder was weiß ich. Wer damit angefangen hat, wie das passiert ist, kein Mensch weiß es mehr. Wir wissen so etwas nie in der Regel, wer irgendwie mit irgendwas angefangen hat und wer der Auslöser war. Aber von diesem Baum, wo Zachäus drauf sitzt, kommt er nicht mehr runter. Das, was Zachäus gemacht hat, das ist Sackgasse. Egal wie schön und hoch der Baum ist, so ein Maulbeerbaum kann 15 bis 20 Meter hoch werden, das ist eine Sackgasse. Und wir wissen das von uns selber persönlich sehr gut, wie es manchmal schier unmöglich ist, aus diesen Sackgassen wieder rauszukommen, von den Bäumen, auf die wir uns draufgesetzt haben, irgendwie runterzukommen. Und manchmal für andere Leute sieht dieses Baumsitzen, was wir machen oder was Zachäus macht, furchtbar lächerlich aus. Wenn man manchmal bei anderen das sieht, und Jesus interessiert das alles nicht. Jesus interessiert das alles nicht. Weder die Vorgeschichte, noch die Sackgasse, noch die Lächerlichkeit. Als wenn dieser Jesus von nichts eine Ahnung hätte, von dieser komplizierten Lage, in der Zachäus drinsteckt, bleibt er einfach stehen auf dieser Straße und sagt, Zachäus, steig schneller, herab, ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Jesus interessiert nur einen Punkt auf dieser Straße in Jericho. Ich will mit dir zusammen sein. Ich will von dir als Gast eingeladen werden und mit dir feiern, weil du Zachäus bist. Es gibt keine Vorbedingung, es gibt keine Auflage, es gibt keinen Zwang, es gibt gar nichts als diese klare und deutliche Aufforderung, egal warum du auf diesem Baum bist oder in dieser Sackgasse drin steckst, komm herunter, komm zu mir und lass uns gehen. Auf sein Wort hin, ich finde es eine vollkommen irre Geschichte eigentlich, auf sein Wort hin macht Zachäus das sogar. Auf sein Wort hin steigt er aus seinem System aus. Der steigt einfach aus diesem andere Leute betrügen, sich gegenseitig verletzen, erniedrigen. Er steigt einfach aus, weil Jesus das sagt, macht er das, als wenn es wirklich ginge und geht mit Jesus mit. Jesus will mit Zachäus zusammen sein. Für diesen Menschensohn, für den Sohn Gottes ist in diesem Augenblick in Jericho auf dieser Straße nichts wichtiger, als diesen Zachäus Anerkennung, Wertschätzung und Liebe entgegenzubringen, um ihm ganz sichtbar zu machen und spürbar zu machen, dass er genau auf diesem Baum, genau in dieser Sackgasse, ein Sohn Abrahams ist, ein geliebtes Kind Gottes, würden wir heute sagen. Und genau deshalb muss er ein Fest feiern mit Zachäus zusammen. Ich glaube, dass das Freiheit ist. Ich glaube, dass dieser Punkt genau Freiheit ist. In einem kleinen Augenblick, in einem Moment des Lebens in der Sackgasse, eine Ahnung davon zu haben, zu glauben, wer ich wirklich bin. Ein geliebtes Kind Gottes. Und dann einfach runterkommen von seinem Baum und mit Jesus gehen. Als wenn es wirklich ginge, dass dieser Jesus die Kraft und die Macht hat, dass etwas anders werden kann in meinem Leben. Einfach zu glauben, dass das stimmt. Die Geschichte ist ja hier noch nicht zu Ende, ne? Ich lese mal den Rest von der Geschichte vor. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich, natürlich, das ist immer so, ne, wenn man aus Systemen aussteigt, woran alle gewöhnt sind, ärgert man sich. Also es gibt Leute, die sich ärgern, ist aber egal. Sie sagten, er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben, und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich vierfach zurückzahlen. Und da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus gerettet, ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams, ne, dieses geliebtes Kind Gottes. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Warum macht Zachäus das? Warum stellt Zachäus sich hier hin und macht das? Die Hälfte des Besitzes den Armen geben und wen ich betrogen habe, vierfach zurückzahlen. Hat Jesus vielleicht doch diesen Blick aufgesetzt, du Sünder, wie die anderen hier? Hat Jesus vielleicht doch irgendwie einen gewissen moralischen Druck ausgeübt? Jesus sagt jedenfalls kein Wort hier zu dieser Situation. Die anderen haben ein Urteil, jawohl. Die anderen wissen es ganz genau, das ist ein Sünder. Das wissen wir immer ganz genau über den anderen. Aber Jesus sagt kein einziges Wort hier. Kein Urteil, keine Verpflichtung. Ganz im Gegenteil. Jesus überlässt Zachäus das aktive Handeln. Wisst ihr, ich denke, das ist genau, was Freiheit zum Ausdruck bringt. Wenn es wirklich funktioniert, dass ich auf das Wort Jesu tatsächlich einfach aussteigen konnte und aus dieser Sackgasse rausgekommen bin, wenn es wirklich stimmt, dass ich aus meiner Sackgasse rauskommen kann, weil der Sohn Gottes mich ruft und mir das sagt, dann muss es möglich sein. Dann muss es möglich sein, dass irgendetwas anders werden kann. Wenn es stimmt, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin, ein geliebtes Kind Gottes bin, und das einfach nur so stimmt, dann muss es sein, dann muss es so sein, dass ich wirklich etwas verändern kann. Warum sollte es mit Jesus nicht möglich sein, dass ich mich verändere, etwas anders mache, mein Leben und mein Handeln eine ganz neue Ausrichtung kommt? Warum sollte das nicht möglich sein, meine Verletzung, meine Demütigung, meine Wut, meine Vergeltung, meine Bösartigkeit, mein Betrügen, mein, ich weiß nicht, setzt eure Sache ein, anders werden kann? Als er damit Jesus zusammensetzt, setzt sich, denke ich jedenfalls, ein Glaube und ein Vertrauen durch, dass es mit Jesus wirklich möglich ist, auszusteigen und anders zu leben. Deshalb macht er das. Deshalb ergreift er hier die Chance. Deswegen wird er aktiv, ohne dass Jesus ein Wort sagt. Das ist Freiheit. Heute ist dieses Haus gerettet worden, heil geworden, sagt Jesus. Heute ist aus diesem Haus ein anderer Ort geworden, als er vorher war, weil Zachäus erkannt hat, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist und kapiert hat, was in der Kraft Gottes wirklich möglich ist. Das ist Freiheit. Die Geschichte ist hier zu Ende. Ich habe noch ein bisschen etwas. Könnt ihr noch zuhören? Oder lieber nicht? Wenn ihr Nein sagt, hör ihr auf. Es ist 10.46 Uhr. Ich habe noch einen zweiten Teil, einen dritten Teil. Ich weiß nicht, wie man das... Ich habe ja keine Überschriften hier jetzt genannt. Die Geschichte ist hier tatsächlich zu Ende. Sie ist zu Ende. Aber ich habe mich gefragt, wie ist das wohl nach dem Fest weitergegangen? Habt ihr euch mal überlegt, was das für Konsequenzen hat, was der Zachäus hier gesagt hat? Ich bin nicht so gut in Mathe, ich habe das mit Taschenrechner ausgerechnet. Vielleicht gibt es ja hier Leute, die schneller im Kopf sind. Ne? Es ist rein hypothetisch, bitte. Ihr müsst, also hier steht nichts davon in der Bibel, es ist rein hypothetisch. Aber irgendwie muss man ja auch mal weiterdenken, ne? In Konsequenzen zum Beispiel. Wenn ihr euch vorstellen würdet, dass vielleicht so etwa 20 Händler tagtäglich durch das Tor von Jericho gezogen sind und Zoll zahlen mussten, dann sind das im Jahr circa Ganz viele. Du kannst auch nicht rechnen, ne? Du kannst auch, du hast auch irgendeinen so sozialen Beruf, ne, wo man nicht rechnen sollte. 7.300, ne? Ungefähr 7.300 Zollvorgänge im Jahr, sagen wir mal rein ungefähr, hypothetisch, ist ja nur hypothetisch. Dann, Zachäus ist reich, ne? Also sehr reich, sagt die Bibel, der muss das schon ein bisschen gemacht haben. Also es kann nicht irgendwie gerade 2 Wochen gewesen sein, sondern sagen wir mal hypothetisch, 4 Jahre saß der schon am Zoll. 7.300 Zollvorgänge in 4 Jahren. 29.000. Ich rechne gerne mit dir. 29.200. Und jetzt sagen wir mal, diese Betrugsmasche hat er nicht bei jedem gemacht. Ne? Das geht nicht immer, kann man nicht immer machen. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Sagen wir mal, er hat seine Betrugsmasche bei 20% der Leuten gemacht, die er überhaupt nicht leiden konnte. Das sind 5.840 Personen, die einen Anspruch auf eine Entschuldigung und eine vierfache Entschädigung hatten. Habt ihr die Zahl gehört? 5.840. Die Zahlen, ich sage es nochmal, damit ich überhaupt nicht gar nicht falsch verstanden werde, ist rein hypothetisch und soll nur eins verdeutlichen. Wenn das Versprechen von Zachäus nicht irgendwie nur ein Fake war, dann wartet auf Zachäus eine so große Menge an Arbeit und eine so große Portion an Gewissenhaftigkeit und Ausdauer und Verpflichtung, Organisation und Aufschreiben, dass er garantiert, ich bin 100% sicher, er garantiert zwischendurch ständig die Lust verloren hat, da irgendwie weiterzumachen. Wenn das, was Zachäus hier gesagt hat, nicht nur ein dummer Spruch war und Jesus scheint davon überzeugt zu sein, dass er es ehrlich meint, dann geht Zachäus eine Verpflichtung ein, in der er wirklich sicherlich an den Rand seiner Möglichkeiten gekommen ist und mit Sicherheit, es geht gar nicht anders, sich bestimmte Regeln und Gesetze aufgestellt hat, um das irgendwie anzupacken und durchzuziehen. Und das sind die Zahlen nur der, also es sind nur Zahlen und nur Zurückzahlen. Wir haben jetzt hier überhaupt noch nicht über Gefühle oder Verletzungen oder Hass, Bösartigkeit irgendwie gesprochen, die jederzeit vermutlich am Zollhäuschen wieder hochgekommen sind. Ne? Darüber sprechen wir ja hier gar nicht. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal ernsthaft versucht, jemanden zu vergeben? Von dem er ungerecht behandelt wurde? Hast du schon mal versucht, deinen Klatsch und Tratsch irgendwie loszuwerden? Hast du wirklich schon mal versucht, deine Habgier in den Griff zu kriegen? Hast du schon mal versucht, so diese Unart von Rechthaberei irgendwie, keine Ahnung, irgendwas in deinem Leben tatsächlich tiefgreifend zu verändern? Also nicht nur jemanden anders auferlegt, ne, sondern es selber angepackt. Jeder, der das schon versucht hat, weiß ganz genau, wie viel Arbeit und Mühe dahinter steckt. Wie viel Auseinandersetzung das bedeutet. Wie sehr das einen selber an die Grenzen bringt. Und jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, mit wie viel Vergeblichkeit und Scheitern das zu tun hat. Wisst ihr warum? Weil es nicht um Moral geht. Es geht nicht um eine kleinbürgerliche Moral und nicht um irgendein Gesetz, sondern es geht um echte Veränderung, die hier im Herzen drin steckt. An anderen Stellen im Neuen Testament wird noch deutlicher gesagt als hier in der Geschichte, wenn das mit dem Jesus stimmt, wenn es wirklich so ist, dass wir als geliebte Kinder Gottes leben dürfen, dann muss es möglich sein, dass sich etwas verändern kann, dann wird Vergebung und Heilung möglich sein. Dann muss Freiheit aus unseren Verletzungen und aus unserer Bösartigkeit, Freiheit aus unseren Sackgassen des Lebens, es muss möglich sein. Wenn nicht, dann sind das alles nur schöne Geschichten, sagt Paulus. Wenn die Auferstehung, wenn die Kraft des Auferstandenen nicht wirklich für uns gilt, dass mein Leben verändert werden kann, dann erzählen wir nur schöne Geschichten. Wir verkündigen vielleicht dann Gesetze, Regeln. Ist viel einfacher, ne? Kann man gut erzählen. Aber es geht um die Kraft des Auferstandenen, die wir nicht im Griff haben, sondern mit der Gott in uns wirkt. Zachäus kommt von seinem Baum runter, weil Jesus das sagt. Er vertraut ihm, dass das, was zwischen ihm auf dieser Straße von Jericho stattfindet, eine Tür aufgeht, die völlig unabhängig davon, auf welchem Baum Zachäus sitzt und was er macht und was er tut, eine Tür auftut zu Gott, zur Vergebung, zur Kraft, zur Veränderung. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, nur deshalb. Und ja, ich werde daran beteiligt sein. Ja, wenn wir uns wirklich auf einen Weg der Veränderung machen, wenn wir tatsächlich Gott an unsere Herzen heranlassen, wenn es wirklich darum geht, aus diesen Sackgassen rauszukommen, Leute, das wird Mühe machen. Manchmal ist das so, dass Jesus irgendwie ein Wunder tut und zack, bumm, aus. Manche von euch mögen das erlebt haben. Ich erlebe vielmehr, dass Jesus sich auf einen Weg macht, der manchmal wirklich Arbeit und Mühe kostet, mich immer wieder daran zu erinnern, dass es nicht um Gesetze geht, nicht um Regeln geht, nicht um eine Moral, sondern Freiheit zu leben in der Kraft Gottes. In der Kraft, die Tote lebendig macht. So regiert Gott in mir. Wenn es dabei in irgendeiner Weise eine Verpflichtung gibt, eine Pflicht gibt, außer vielleicht solche Regeln und Gesetze, die wir uns aufstellen in dieser Mühe und Arbeit, die wir tun, die brauchen wir da manchmal. Wenn es von Gottes Seite eine Pflicht gibt, was wir Pflicht nennen könnten, würde ich sagen, dass es die Pflicht zum Hoffen ist. Die Pflicht zur Hoffnung. Mit aller Kraft, die wir nur aufbringen können, an diesem Jesus festzuhalten und die Hoffnung nicht zu verlieren, dass Jesus kann mit mir, mit dir und mit dem Nächsten. Dass Jesus kann, dass Gott kann und will, weil ich ein geliebtes Kind Gottes bin und mein Nächster auch. Die Pflicht, diese Hoffnung nicht zu verlieren, dass in der Kraft von Jesus Heilung und Veränderung möglich ist, obwohl wir uns selber so gut kennen. Die Pflicht, die Hoffnung nicht zu verlieren, dass Jesus kann. Es ist egal, auf welchem Baum du heute sitzt. Jesus steht da und sagt, komm herunter. Komm herunter, ich will mit dir feiern, weil du es wert bist. Komm herunter, ich will mit dir feiern, weil du es wert bist. Und wann immer du wieder auf den Baum kletterst, wann immer du wieder da oben landest oder in der Sackgasse, dann vertrau mir, verlier nicht die Hoffnung, dass du immer noch ein geliebtes Kind Gottes bist und gib die Hoffnung nicht auf, dass ich kann. Amen.